Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir bleiben in Florida, wir bleiben im Sunshine State und die Sonne scheinte auf jeden Fall in den letzten Jahren über den Florida Panthers. Die sind 2 Jahre hintereinander Stanley Cup Sieger geworden und sind heute die Mannschaft, auf die ich schaue in der Vorschau auf die Saison 2025-2026. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen habt, Bemerkungen, irgendwelche Themenvorschläge, auf die ich eingehen soll, auch bei euren Mannschaften, ihr wisst ja nun, was alles noch kommt in den nächsten Wochen, dann sehr, sehr gerne bei mir melden, sehr, sehr gerne mir schicken. Die Adressen Info at Sport Passion und die Social Media Kanäle, die kennt ihr. Ansonsten einfach in die Shownotes gucken oder nachher dann auch im Outro kurz zuhören. Warum sind die Panthers heute dran? Weil die Panthers sich 1996 erstmals für die Playoffs qualifiziert haben. Wir hatten ja am Anfang in dieser Vorschau 4 Original Six Teams. Dann hatten wir die Sabres 72, Tampa Bay auch 96. Die hatte ich, weil sie den Stanley Cup zuerst gewonnen haben, dann vorgezogen. Und die Florida Panthers 1996, da hatten die allerdings einen richtig tiefen Lauf. Viele, viele Überraschungen. Pittsburgh zum Beispiel ausgeschaltet. Vielleicht so ein Traumfinale verhindert damals zwischen Pittsburgh und Colorado. Und am Ende haben sie dann gegen die Avs auch verloren. Und zum Beispiel das Tor übrigens von Uwe Krupp wurde jetzt zum, glaube ich, Nummer 1 Tor der Geschichte der Colorado Avalanche gekürt. Ich weiß nicht, ob das gewählt wurde, aber gekürt. Und die Avs feiern in diesem Jahr 30 Jahre, deswegen das Jubiläum. Aber heute reden wir über den Gegner von damals, über die Florida Panthers. Und die sind ja bekanntermaßen Meister geworden. Vorher stand allerdings noch, natürlich wie bei allen anderen auch, eine reguläre Saison, die nicht so richtig gut war. 98 Punkte waren es nur, in Anführungsstrichen. Das war Platz Nummer 3 in der Atlantic Division. Und es ging los mit einer Playoff-Serie gegen die Tampa Bay Lightning, wo man im Prinzip von vielen Experten hörte, naja, Tampa Bay ist Favorit und Tampa Bay ist das Team, was eher jetzt in den Playoffs dann Erfolg haben wird. Und Florida, ja, die sind ja müde und ja, da müsste man eigentlich im Prinzip dann auf Tampa Bay tippen. Das Ganze wurde relativ schnell beantwortet von den Florida Panthers. Nur 5 Partien haben sie gebraucht, um Tampa Bay auszuschalten. Das war schon extrem beeindruckend, wie sie da auch reingekommen sind in die Serie und dann eben Tampa Bay dort ausgeschaltet haben. Und dann ging es weiter gegen Toronto. Die Serie war sehr knapp, auch wenn das vielleicht der eine oder andere Maple Leafs-Fan nicht so sieht, denn es stand 0-2 und es ging in die Overtime in Spiel Nummer 3. Und ich habe es bei der Vorschau auf Toronto erwähnt, ein Torschuss etwas anders und wir reden über ganz andere Geschichten. Dem war nicht so. Dann hat Florida richtig gut gespielt, speziell in Spiel Nummer 5 und in Spiel Nummer 7. Und sie haben sich dann durchgesetzt. Gegen Carolina gab es dann in der Saison keinen Sweep, aber trotzdem ein deutliches 4-1 in der Serie. Und dann ging es ins Rematch gegen die Edmonton Oilers. Und auch da war es so, dass man am Anfang Situationen hatte, wo es auch hätte kippen können. Stand bekanntermaßen 1-0 für Edmonton. Auch da hatten wir eine Overtime dann in Spiel Nummer 2. Aber ab da haben die Florida Panthers die Kontrolle übernommen in der Serie und dann auch, fand ich, verdient den Stanley Cup geholt. Zum zweiten Mal eben dann nach 2024. Bemerkenswert finde ich an dieser Serie oder an dem Erfolg, sie haben alle Serien auswärts begonnen und sie haben alle Serien gegen ein Team gewonnen, was in der regulären Saison besser platziert war. Also das ist schon eine extrem gute Leistung gewesen und etwas, was wirklich herausragend war. Dann müssen wir einmal schauen auf Historisches und da gibt es von mir jetzt erstmal eine kleine Trivia-Question zu den Florida Panthers, denn die wollen natürlich jetzt in der nächsten Saison die 3. Meisterschaft in Folge feiern und das ist in der NHL-Geschichte 3 Franchises gelungen. glaube, auf 2 kommt ihr sehr, sehr schnell. Und bei der dritten, normalerweise mit ein bisschen Nachdenken, sollte man auch drauf kommen. Also, gesucht sind die 3 Franchises, die es geschafft haben, in der NHL-Geschichte 3 oder mehr Titel in Folge zu gewinnen. Einfach mal ein bisschen überlegen, wer das sein könnte. Und dann ja einmal schauen. Und ich glaube, ich zähle noch mal einmal durch. Das gelang tatsächlich in 5 verschiedenen Fällen. Also 2 dieser 3 Mannschaften haben das 2-mal geschafft. Eine hat es nur 1-mal geschafft. Aber insgesamt waren es 3 Teams, die in 5 verschiedenen Fällen 3 oder mehr Meisterschaften in Folge feiern konnten. Dann haben die Panthers noch einen Rekord aufgestellt. In den 3 Jahren haben sie 314 Spiele absolviert, reguläre Saison und Stanley Cup Playoffs. Und das ist ein neuer NHL-Rekord für 3 Jahre in Folge. Das habe ich ja eben schon gesagt, es gab andere Teams. Naja, früher gab es eben nicht so viele Playoff-Serien. Dementsprechend ist es da also so, dass die Panthers eben mit 4 Best-of-7-Serien und das Ganze dann 3 Jahre in Folge mit 314 da einen neuen NHL-Rekord aufgestellt haben. Dann gab es, bevor wir über Wechsel und Ähnliches reden, natürlich auch Statistiken zu den Florida Panthers, wobei ich da eben sagen muss, das hatte ich letztes Jahr dann auch nach der regulären Saison gesagt, vor der Serie gegen Tampa Bay, dass natürlich diese Zahlen so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, denn Florida hatte viele, viele Verletzte, Matthew Tkachuk zum Beispiel ab dem Four Nations Faceoff nicht mehr gespielt, sie hatten Verstärkungen, die erst spät kamen, einen Seth Jones, Brad Marchand, viele Dinge, die rund um die reguläre Saison einfach nicht normal waren, aber sie brauchten ja nur die Playoffs erreichen. Trotzdem mal so 1, 2, vielleicht auch 5, ihr kennt mich ja, Statistiken. Fangen einfach erstmal mit den Standardwerten an. Bei den geschossenen Toren tatsächlich nur Platz Nummer 15, defensive Platz 7. Sieht man schon, dass sie da den Fokus drauf gelegt haben. Corsi-Wert, finde ich ein ganz guter Indikator, Platz Nummer 2 in der NHL. Also obwohl sie viele Verletzte hatten, obwohl sie eine sehr unruhige Saison hatten an der einen oder anderen Stelle. Corsi-Wert waren sie auf Platz 2. Also das ist schon mal, finde ich, dann auch ein kleines Indiz. Die Schussquote war auf Platz 29. Das war etwas, was ich erwähnt hatte, was, also bei 5 gegen 5 jetzt alle Zahlen, was natürlich dann eben auch etwas war, wo man sagen konnte, naja, irgendwann werden die schon wieder besser treffen. Haben sie dann auch gemacht in den Playoffs. Fangquote war auf Platz 10. Das war durchaus in Ordnung. Bei den Special Teams waren sie auf 13, was das Powerplay betrifft, und auf 10, was das Unterzahlspiel betrifft. Sie hatten die drittmeisten Schüsse aufs Tor des Gegners und sie haben die 5 wenigsten Schüsse aufs eigene Tor zugelassen. Auch das zeigt so ein bisschen, dass sie, obwohl eben die Leistungen nicht so konstant waren in der regulären Saison, da trotzdem zu merken war, dass wir über ein richtig, richtig gutes Team reden. Ja, dann gab es eben 3 Spieler, hinter denen viele Fragezeichen standen und die Aufgabe für Bill Seadoe, dort 3 Spieler unter Vertrag zu nehmen. Natürlich waren das namentlich zum einen der Playoff-MVP Sam Bennett, dann war es der neu hinzugekommene Stürmer Brad Marchand und es war Verteidiger Aaron Ekblad und es ist ihm gelungen, alle 3 Spieler weiter unter Vertrag zu nehmen. Brad Marchand hat einen 6-Jahres-Vertrag unterschrieben, 5,25 Millionen pro Jahr. Sam Bennett hat einen, ich muss mal gucken, meine ich, 8-Jahres-Vertrag unterschrieben, 8 Millionen pro Jahr und Aaron Ekblad hat meine ich auch einen 8-Jahres, hier ist immer das Jahr angegeben, ich muss jetzt hier rechnen, aber ich sage 8-Jahres-Vertrag unterschrieben mit 6,1 Millionen. Das ist im Fall von Aaron Ekblad erstmal ein Team-Friendly-Deal gewesen, würde ich ganz eindeutig sagen. Auch, also alle 3 haben ein bisschen auf Geld verzichtet, wobei das bei Brent Marchand so etwas über die Laufzeit des Vertrages gemacht wird. Der ist ja mittlerweile 37, ein 6-Jahres-Vertrag, also ob er mit 43 noch spielt, darf bezweifelt werden. Aber daran sieht man eben schon, an diesen Deals sieht man einen Punkt, der natürlich auch immer hochkommt, diese Gegebenheit, dass sie keine Einkommen oder keine State Tax zahlen müssen. Ich weiß gar nicht, als was man das Bundesstaatssteuer, sage ich jetzt einfach mal übersetzt. Und Einkommenssteuer ist, glaube ich, so eher dann das, was man in Deutschland sagen würde. Und die wird einfach in Florida nicht bezahlt und dann kann man natürlich im Vergleich zu anderen Bundesstaaten, ich keine Ahnung, ich glaube 14% oder so, 12% vielleicht draufrechnen, was sonst andere Vereine hätten zahlen müssen. Und selbst da wäre es möglich gewesen, dass zum Beispiel ein Brent Marchand und ein Sam Bennett sicherlich bei anderen Teams mehr verdienen. Das wollten sie nicht, weil sie gesehen haben, dass hier wirklich eine Dynastie möglich ist. Ich habe ja vorhin die Trivia-Question gestellt und dementsprechend haben sie neue Verträge unterschrieben. Das ist ärgerlich für die Gegner. Das ist natürlich toll für die Florida Panthers. Und damit gehen sie auf dem Papier mit der vollen Kapelle in die neue Saison. Aber bevor wir jetzt auch wirklich über Neuzugänge und Abgänge reden, Matthew Tkachuk wird ausfallen, wahrscheinlich die ersten Monate. Kann auch sein, das Kalenderjahr. Und zwar ist es so, der hat sich den Adduktor vom Knochen abgerissen und auch diverse andere Verletzungen noch gehabt und wurde jetzt operiert und dann wird jetzt von einem Ausfall von mehreren Monaten ausgegangen. Das heißt, sie könnten ihn dann auf Long-Term Injury Reserve setzen, was ihnen helfen würde, weil sie aktuell 4,5 Millionen über dem Salary Cap Space sind. Aber auch da muss man abwarten, wie sie das dann machen, ob sie vielleicht noch einen Trade machen oder ähnliches. Stand jetzt wird Matthew Tkachuk nicht die Saison beginnen. Ich denke mal, er wird das Ziel haben, Olympia. Da macht dieser Zeitplan natürlich auch durchaus Sinn. Jetzt operiert, dann irgendwann im November vielleicht wieder mit anfangen, mit Training, Dezember reinkommen und dann eben im Januar fit werden oder richtig in Form spielen. Für Olympia ist für den Verein vielleicht nicht so das Beste, aber auf der anderen Seite, wenn es denn gelingt und er von Olympia verletzungsfrei zurückkommt, dann ist er da auch vergleichsweise frisch wieder. Dann schauen wir mal, was sie gemacht haben bei den Spielern. Die großen drei habe ich genannt, die sind geblieben. Ansonsten Nico Sturm ist wieder nach Minnesota zurückgegangen. Nate Schmidt ist in Utah der Verteidiger. Vitek Vanecek ist ebenfalls in Utah. Und Jacob Magner ist bei den Vegas Golden Knights. Gekommen sind Jeff Petrie für die Nate Schmidt, Ekman Larsson Position in den letzten Jahren. Daniil Tarasov als Backup aus Columbus. Also Jeff Petrie war in Detroit. Jake Stutnicher von den Los Angeles Kings und Nolan Foot von den New Jersey Devils. Das sind also eben die Veränderungen gewesen. Wenn wir einfach reinschauen, ich kann auch nochmal kurz in die Zahlen aus der regulären Saison, aber auch da, wie gesagt, mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Sam Reinhardt war Topscorer, 39 Treffer, 81 Punkte. Dahinter kam Barkov mit 71 Punkten, aber eben nur noch in 67 Partien. Da sieht man eben auch, naja, die haben nicht so viele Spiele absolviert. Trotzdem, also trotz dieser Ausfälle, eben Reinhardt mit 39 Treffern, Barkov 20, Tkachuk 22, nur 52 Spiele, Verhaeghe in 20, Bennett 25. Also diese Tiefe ist schon extrem, extrem gut, was die Florida Panthers haben. Und die werden sie auch in der nächsten Saison haben. Ich schaue mal einmal rein, was die Verträge und die Laufzeiten betrifft. Und da ist es tatsächlich so, dass alle Key Player Minimum ein Jahr Vertrag haben, Minimum zwei Jahre Vertrag haben. Also Nico Mikola ist so der einzige von den besseren Spielern, der hat nur noch ein Jahr Vertrag mit 2,5 Millionen. Aber auch da kannst du natürlich sagen, naja, Salary Cap Space steigt ja. Das heißt, einen Teil davon kann man dem geben, wenn man den für 5 Millionen unter Vertrag nehmen kann, 6 Millionen vielleicht unter Vertrag nehmen kann. Wäre das schon super, dann haben sie im Prinzip da auch schon wieder jemanden mit dabei. Ansonsten sieht das einfach extrem gut aus und tatsächlich eher dann auch auf die nächsten 5 Jahre, denn einfach die Topspieler, also Barkov, Tkachuk, Reinhardt, Bennett, Verhaeghe, Marchand und Anton Lodell, die haben vorne alle 5 oder mehr Jahre Vertrag und bei den Verteidigern Seth Jones, Aaron Ekblad und Gustav Forsling. Also das ist schon ein Kern, extrem gut. Ah, Sergei Bobrovsky, ich habe nicht weiter runtergeschaut. Sergei Bobrovsky ist natürlich so ein Punkt. Der ist jetzt 36 Jahre alt, hat noch ein Jahr Vertrag für 10 Millionen. Ich muss mal kurz was trinken. Da ist sicherlich der neue Vertrag dann fällig nächstes Jahr, keine Frage. Nur, auch da muss man schauen, inwieweit er jetzt dann nochmal einen richtig hochbezahlten Vertrag haben will oder ob er auch sagt, ich nehme ein bisschen weniger, um in Florida zu bleiben. Also da sehen wir sehr, sehr gut aufgestellt die Florida Panthers und ich gehe jetzt auch noch mal kurz ins Line-Up rein. Da hört ihr einfach die Namen und die sind bekannt und wenn ich dann schaue, erste Reihe Barkov, Verhaeghe, Sam Reinhardt, extrem gut, extrem defensiv stark auch, trotzdem aber eben auch entsprechend mit der Torjägerqualitäten für Hagi ist so ein Clutch-Player mit dazu. Sam Bennett, Samoskevich und Evan Rodriguez in Reihe 2. Rodriguez ist so ein bisschen immer jemand, der genannt wird als Trade-Kandidat. Da haben sie aber wohl auch gesagt, naja, eigentlich nicht, nö, möchten wir nicht. Auch der ist ja ein Clutch-Spieler gewesen, zum Beispiel Finale vor 2 Jahren auch extrem gut gewesen. Und dann die dritte Reihe, ja, Lundell, Lustorinen und Marchand. Also das ist bei manchen, wäre das die erste Reihe. Auch ganz, ganz stark. Und hinten Noshek, Luke Cronin und Jesper Boqvist. Da hatten sie ja auch mehrere Spieler, die sie durchgewürfelt haben. Nico Sturm hat in den Playoffs mal gespielt. Das hat immer wieder funktioniert, was Paul Maurice und sein Coaching-Staff da einfach gezeigt hat. Und das ist natürlich extrem gut, extrem tief und sehr variabel auch. Dann bei den Verteidigern Forsling und Ekblad. Auch da wieder, das ist natürlich nicht so, dass ich jetzt sage, die beiden sind, keine Ahnung, vielleicht nicht mal Top-10-Verteidiger in der Liga, aber sie sind sehr, sehr gut. Also wenn ich jetzt mal überlege bei den Verteidigern, oh, lass uns doch mal gucken. Also Makar vorne, Hughes vorne, Fox noch mit dahinter. Ja, wenn man dann so ein bisschen durchgeht, Bouchard sicherlich normalerweise höher einzuordnen als die beiden. Da gibt es einige Verteidiger, die irgendwo vorne sind, aber sie sind halt beide wirklich passend in der Position. Dann hast du das zweite Verteidigerpaar, Seth Jones, Nico Mikola. Ich habe es schon des Öfteren erwähnt. Seth Jones mit seinem Vertrag, wenn der jetzt voll bezahlt werden würde, ist das zu viel Geld. Nur ein Teil bezahlt Chicago noch. Übrigens Wahnsinn, was Chicago da bezahlt. Und stattdessen ist es eben so, er spielt im zweiten Verteidigerpaar und für das Geld ist er dann eben sehr, sehr gut aufgehoben. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hinten. Jeff Petrie füllt eben die Lücke, die gerissen wurde. Aber da merkt man auch, es war im Grunde egal. Wenn man nicht so viele Fehler macht, ist das auch okay. Das Einzige, was ich mich so ein bisschen frage, also Petrie und Kulikov, das dritte Verteidigerpaar, da muss ich schon sagen, Jeff Petrie ist jetzt nicht derjenige, der in seiner Karriere so offensiv oder zumindest die letzten Jahre so offensiv auf sich aufmerksam gemacht hat, wie das vielleicht ein Schmidt oder Ekman Larsson gemacht hat. Von daher könnte das so eine kleine Schwäche sein, aber dann merkt ihr ja schon, naja, wir reden jetzt über den neuen Verteidiger, also den neu hinzugekommenen Verteidiger, im dritten Verteidigerpaar als mögliche Schwäche. Also, ja, das ist schon eine Hausnummer. Dieser Kader hinten, Torhüter, habe ich gesagt, Sergej Bobrowski und Daniil Tarasov. Nun, auch da wird er so ein bisschen, naja, erstmal kann man erwarten, dass die beiden ganz gut zusammen harmonieren. Bobrowski wird nicht jünger, nein. Hat 54 Spiele gemacht, 33 Siege im letzten Jahr. Die normalen Metrics waren okay, 90,6. Die Fangquote, 2,44 der Gegentorschnitt, hat ein bisschen profitiert vom Team. Wenn man da jetzt bei Gold Save Above Expected guckt, auf der Torhüter-Position, dann ist er nicht vorne mit dabei. Das ist richtig. Er ist aber auch nicht, wie manch andere, eben hinten in den letzten Dritteln. Platz 26 plus 7,2 ist nicht überragend, hat aber gereicht. Und wenn ich dann auf die Playoffs schaue und in den Playoffs schaue, was er da hatte, da ist es dann so gewesen, dass er, achso, Minimum played 15 Games, ne, wir machen hier mal, sagen wir mal 6 Spiele bei den Torhütern. So, da war er plus 11,9 in 23 Partien, heißt also im Schnitt ein halbes Tor pro Partie ist weniger gefallen gegen die Florida Panthers. Ich würde sagen, das war schon einer der Garanten auch wieder dann für die Meisterschaft und er ist dann da, wenn sie ihn brauchen. Wie lange er das noch kann, ja, muss man sehen. Auf der anderen Seite, Torhüterposition in dem Alter ist auch schon oft so gewesen. Ich weiß gar nicht, wie alt zum Beispiel Tim Thomas damals war. Das ist eben eine Position, wo du auch in einem hohen Alter noch sehr, sehr gute Leistungen bringen kannst. Und auch da wird Sergej Bobrowski wahrscheinlich dann eben auch entsprechend wieder gut performen. Ansonsten, Trainer Paul Maurice habe ich erwähnt, absoluter Veteran und mittlerweile eben auch ein Meistercoach, der weiß, wie es geht, der aber auch ein Team hat, wo er nicht wirklich viel machen muss, was jetzt seine Arbeit nicht diskreditieren soll, sondern es ist einfach wirklich ein Veteran-Team, wo er weiß, welche Schalter er mal anlegen muss. Und da hast du ja auch gesehen, zum Beispiel hat es ja auch erwähnt, dass er dann zu einem Nico Sturm geht, direkt nach dem Gewinn. Das zeigt ja auch, was er für ein Gespür dafür hat, welche Spieler eben auch wichtig sind für die Stimmung. Einer, der gar nicht gespielt hat im Finale, ist einer der ersten, wo der Coach hingeht. Und das ist schon bemerkenswert, zeigt aber eben dann auch den anderen wieder, es ist egal, ob ich mal im Kader bin, ob ich mal draußen bin oder nicht. Ich habe hier eine Wertschätzung und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch insgesamt dann für alle, die mit zum Roster gehören. Dann Prospects gibt es ein paar, kann man vielleicht erwarten, dass der eine oder andere mit reinschaut. Jack Devine ist jemand, der genannt wurde und auch bei den bei Charlotte in der AHL richtig gut gespielt hat. Der hat in den letzten Jahren zum Beispiel auch mit der University of Denver zweimal den Titel geholt, war dreimal im Finale in 4 Jahren, also jemand, der auch gewinnt. Jetzt habe ich mir gedacht, doch 21 ist er, also ist noch gar nicht so alt für jemanden, der schon auch da sehr, sehr viel gehabt hat. Der ist halt Stürmer, der könnte eben dann, denke ich, auch mal für die 4. Reihe vielleicht mal reinrücken. Zum Beispiel, wenn jetzt Tkachuk verletzt ist, da gibt es sicherlich die Spielzeit dann auch für den einen oder anderen. Dann haben wir Hovorka, Mikolas Hovorka, Verteidiger, der ist ein undrafted Free Agent, ist auch mit Charlotte sehr, sehr gut gewesen, kommt aus Prag, hat alle 18 Playoff-Spiele gemacht für Charlotte, auch da wieder, ne, die sind ins Calder Cup Final gekommen, also auch jemand, der weiß, auch da kann man erwarten, dass der irgendwann mal reinschnuppert in der Saison, und der ist zum Beispiel schon 24, und da haben wir noch 23 Jahre alt Mike Benning, der ist Pick Nummer 95 gewesen, 2020 Draft, und der hat auch in Charlotte richtig gut gespielt, eben auch ein Verteidiger, hat in 54 Spielen zum Beispiel 32 Punkte gemacht, auch da kann man erwarten, dass der irgendwann, wenn es mal Verletzungen gibt, mit reinkommt. Das sind eben auch die Spieler, die du brauchst als ein Team wie die Florida Panthers, die quasi schon an der Schwelle zum Profitum stehen, die eben nicht, das sind keine 18-, 19-Jährigen, die mal einfach mal reinschnuppern in die NHL, sondern das sind zumindest mal Profis, wenn ich sagen gestandene Profis, aber Spieler, die wissen, wie es läuft. Profis, University ist halt immer auch so ein Punkt, aber Spieler, die Erfahrung haben, das will ich damit sagen, und die nicht komplett überfordert sind, wenn sie dann eben mal in den NHL-Kader mit hochgezogen werden. Das sind noch so Dinge, oder erwähnenswerte Prospects, die eben dann mit dazukommen können. Daniil Tarasov ist vielleicht noch ein kleines Fragezeichen. Ja, weil er natürlich in Columbus jetzt nicht so super gut gespielt hat und hatte 20 Starts letzte Saison, 3,54 Gegentorschnitt, Fangquote knapp über 88%, ist nicht doll. Muss man sehen, auf der anderen Seite spielen die Panthers aber defensiv eben auch so solide, dass da auch ein Torhüter wieder von profitieren kann. Dementsprechend auch da wieder, ne, wir reden über die Backup-Position, hatte ich ja vorhin dann schon erwähnt, und das dritte Verteidigerpaar. Also ne, das sind dann so ungefähr die Schwächen der Florida Panthers. Natürlich das Thema Verletzung, ich meine, bei Matthew Tkachuk haben wir es. Vielleicht wird es dann doch irgendwann so sein, dass sie eben diesen ganzen Spielen Tribut zollen müssen. Im letzten Jahr konnten sie es ausgleichen. Warten wir ab, was da in diesem, würde ich sagen, gehe ich mal in meinen Tipp rein. Wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, dann wisst ihr ungefähr, wie ich die Division sehe. Tampa, Toronto, Ottawa, die sind Playoff-Teams. Florida hat die Möglichkeit, wenn sie richtig gut spielen und wenn sie alles zeigen wollen, dann können sie die Division gewinnen. Wenn es ein bisschen schlechter läuft, so wie im letzten Jahr, dann wird es eben wieder Platz 3 oder 4. Playoffs, denke ich, sind eigentlich eine Garantie. Fragezeichen natürlich Verletzungen, aber das sollte schon möglich sein, es sei denn, es ist jetzt Bobrovsky und der fällt den Rest der Saison aus quasi. Ansonsten ist für die wichtig, für die Panthers in die Playoffs reinzukommen und sich da halbwegs gesund dann in der ersten Runde zu präsentieren, und alles andere haben wir gesehen, die können auch so viel mit Willen und mit Einsatzbereitschaft wegmachen und die Schmerztoleranz ist da sehr, sehr hoch. Trotzdem wird es ein schwieriges Unterfangen, und dann komme ich, bevor ich das wieder vergesse, mal zurück zu meiner Trivia-Question. Ihr erinnert euch, es gab 3 Teams bisher in der Geschichte der NHL, die 3 oder mehr Meisterschaften in Folge feiern konnten. Und dann fangen wir mal historisch gesehen an mit der Mannschaft, der das zuerst gelungen ist. Das waren die Toronto Maple Leafs, und zwar von 1947 bis 1949. 3 Meisterschaften in Folge. Dann gab es das nächste Team aus Kanada, die Montreal Canadiens, von 56 bis 1960. Das waren dann 4 Titel in Folge. Es folgten wieder die Maple Leafs von 62 bis 64. Dann folgten nochmal die Montreal Canadiens von 1976 bis 79. Das waren dann 5 Titel hintereinander, glaube ich. Ne, auch 4 Titel hintereinander, die Montreal Canadiens und dann kamen die New York Islanders von 1980 bis 83. Das waren die letzten, denen das tatsächlich dann gelungen ist und ich glaube, sie waren damit auch das letzte Team, was 4 oder mehr Jahre in Folge im Finale stand. Sie waren ja 84 tatsächlich auch nochmal im Finale, das heißt also mindestens 5-mal im Finale gewesen, die New York Islanders hintereinander und auch das wäre jetzt, selbst wenn die Florida Panthers nur ins Finale einziehen können, schon eine sehr, sehr bemerkenswerte Leistung. Bis dahin ist es aber noch lange hin und es ist auch noch ein Stück weit bis zum Saisonbeginn. Das heute waren die Florida Panthers, auf die ich geschaut habe. Morgen oder beziehungsweise in der nächsten Folge, ich weiß gar nicht, ob die dann direkt morgen für euch abrufbar sein wird, aber in der nächsten Folge, da geht es um die Ottawa Senators. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.